wollen fortfahren heute mit Psalm 78. Schlagt gerne eure Bibeln auf zum 78. Psalm. Vor zwei Wochen haben wir die ersten 8 Verse miteinander betrachtet. Heute wollen wir fortfahren, die Verse 9 bis 35 gemeinsam zu betrachten. Als wir vor zwei Wochen die ersten 8 Verse miteinander studiert haben, haben wir gelernt, dass Asaf diesen 78. Psalm geschrieben hat, um die Geschichte von Israel zu beleuchten, damit wir als Gemeinde von der Geschichte Israels lernen können. Und daher habe ich auch diese Predigtreihe von Psalm 78 mit den Worten überschrieben, Lehrreiches aus der Geschichte Israels. Und vor zwei Wochen haben wir dann die ersten 8 Verse betrachtet, wo wir gelernt haben, dass Asafs Anliegen darin bestand, seinen Kindern und den nachfolgenden Generationen von den Taten und Werken Gottes zu berichten. Wir haben gelernt, dass es ein brennendes Verlangen in Asaf war, seinen Kindern und den nachfolgenden Generationen die Herrlichkeiten Gottes zu verkündigen. Und gleichzeitig hat Asaf auch darauf hingewiesen, dass es ein biblisches Gebot ist, seine Kinder in den Wegen Gottes zu unterweisen. Und schließlich zeigte Asaf auf, was das Ziel und das Ergebnis dessen sein soll, unsere Kinder zu unterweisen, nämlich, dass unsere Kinder lernen, Gott zu vertrauen und auf seinen Wegen zu wandeln. Nachdem Asaf in diesen ersten 8 Versen die Grundlage dieses Psalmes gelegt hat, geht er nun in den Versen 9 bis 35 auf das widerspenstige Verhalten von Israel ein, damit wir von dem widerspenstigen Verhalten Israels lernen können. Und so lasst uns die Verse 9 bis 35 lesen. Die Söhne Ephraims, gerüstete Bogenschützen, kehrten um am Tag des Kampfes. Sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, in seinem Gesetz zu wandeln. Und sie vergaßen seine Taten und seine Wunderwerke, die er sie hatte schauen lassen. Er tat Wunder vor ihren Vätern im Land Ägypten auf dem Feld Zoans. Er spaltete das Meer und ließ sie hindurchgehen und ließ die Wasser stehen wie einen Damm. Und er leitete sie am Tag mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem Licht eines Feuers. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich wie aus Tiefen. Und er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Und doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihren Herzen, indem sie Speise forderten wie für ihre Gier. Und sie redeten gegen Gott. Sie sprachen, sollte Gott in der Wüste einen Tisch bereiten können? Siehe, den Felsen hat er geschlagen und Wasserflossen heraus und Bäche strömten. Wird er auch Brot geben können oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr es hörte, ergrimmte er und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung. Und auch hatte er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und Manna auf sie regnen lassen, damit sie essen und ihnen Himmelsgetreide gegeben. Der Mensch aß Brot, der starken Speise sandte er ihnen bis zur Sättigung. Er führte den Ostwind herbei am Himmel und durch seine Stärke trieb er den Südwind herbei und er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und geflügelte Vögel wie Sand der Meere und ließ es fallen in ihre Lager rings um ihre Wohnungen und sie aßen und sättigten sich sehr und was sie begehrten, führte er ihnen zu. Noch hatten sie sich nicht abgewandt von ihrer Gier, noch war ihre Speise in ihrem Mund, da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf und er wirkte unter ihren Kräftigen und die Jünglinge Israel streckte er nieder. Bei all dem sündigten sie wieder und glaubten nicht durch seine Wunderwerke. Da ließ er im Hauch hinschwinden ihre Tage und ihre Jahre im Schrecken. Wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm und kehrten um und suchten Gott eifrig und sie erinnerten sich daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Amen. Diese Verse zeigen uns abwechselnd zum einen die Sünde Israels auf und dann wieder Gottes Handeln mit Israel und dann wieder die Sünde Israels und dann wieder Gottes Handeln mit Israel. Und so möchten wir diese Verse genauso untersuchen, indem wir diese abwechselnden Situationen miteinander beleuchten. Wie sündigte Israel gegen Gott und wie handelte Gott dann mit Israel? Wie sündigte Israel mit Gott gegen Gott und wie handelte Gott dann wieder mit Israel? Und ich denke, diese Verse werden uns zeigen, wie widerspenstig Israel doch gegen Gott war, obwohl er so gut zu ihnen gewesen ist. Und wir wollen daraus lernen, nicht widerspenstig zu sein gegen unseren Gott. Und das Erste, Worauf ich eingehen will, ist, das Volk hat Gottes Taten vergessen. Verse 9 bis 11. Das Volk hat Gottes Taten vergessen. Hier sehen wir zum ersten Mal dieses widerspenstige Volk. Wisst ihr, in Vers 7 erklärte Asaf, dass er seinen Söhnen und dem zukünftigen Geschlecht die Taten Gottes verkündigen will. Mit welchem Ziel? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahrten. Das ist das Ziel, dass sie die Taten Gottes nicht vergessen. Und nun zeigt Asaf auf, dass das Volk Gottes vor ihnen genau das getan hat. Sie haben die Taten Gottes vergessen. Und dann zeigt er auch die Konsequenzen davon auf, was es bedeutet, wenn wir Gott und seine Werke vergessen. Und hier spricht er zunächst die Söhne Ephraims an. Die Söhne Ephraims stehen hier im Allgemeinen für das gesamte Volk Israel, denn Ephraim war gemeinsam mit Manasse der Sohn von Josef, doch als Jakob, der Vater von Josef, die beiden Söhne segnete, da gab er Ephraim in gewisser Weise den Vorrang, nachzulesen in 1. Mose 48, Vers 20. Zudem stand die Stiftshütte im Stammesgebiet von Ephraim, was darauf hinweist, dass Ephraim lange Zeit ein führender Stamm in Israel war. Doch auch im Götzendienst leitete Ephraim das Volk Gottes zur Sünde an. Also ich denke, Ephraim soll hier generell für das Volk Israel im Allgemeinen stehen. Und dann nennt Asaf anschließend drei sehr schwerwiegende Fehler, die Ephraim und hier stellvertretend für Israel getan hat. In Vers 9 sagt er zum einen, dass Ephraim ein gerüstetes Bogenschütze ist und die umgekehrt sind am Tag des Kampfes. Also hier beschreibt er in gewisser Weise, dort wo Ephraim, dort wo Israel eigentlich kämpfen sollte, sind sie geflohen. Haben sie sich umgekehrt und haben ihren Feinden den Rücken zugewendet. Gott hat Israel geboten, gewisse Feinde, gewisse Heiden zu vernichten, doch am Tag des Kampfes, dort wo sie als Werkzeuge Gottes dienen sollten, kehrten sie um und haben nicht getan, was Gott ihnen aufgetragen hat. In Vers 10 sagt er dann, sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, in seinem Gesetz zu wandeln. Der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat, bestand darin, dass er ihr Gott und sie sein Volk sein sollten. Das war der Bund, und die Bedingung dieses Bundes war, dass sie ihm gehorchen und seine Gebote halten sollten. Und diesen Bund hat Ephraim, hat Israel gebrochen. Sie wollten nicht Gottes Volk sein. Sie haben nicht seine Gebote gehalten. Und indem sie nicht seine Gebote gehalten haben, zeigten sie eindeutig, wir wollen nicht, dass du unser Gott bist. Und in Vers 11 heißt es dann, und sie vergaßen seine Taten und seine Wunderwerke, die er sie hatte schauen lassen. Ich denke, das ist der Hauptgrund, weshalb Ephraim nicht gekämpft hat, sondern den Feinden ihren Rücken zugewendet haben. Und das ist der Hauptgrund, wieso sie den Bund gebrochen haben und die Gebote Gottes nicht gehalten haben. Weil sie Gott nicht kannten. Weil sie seine Taten nicht kannten. Ihre Väter haben ihnen nicht von den Taten Gottes erzählt. Sie haben keine Familienandachten gemacht. Und das war der Grund, wieso die nachfolgende Generation Gott vergessen hat. Ich denke, hier lernen wir, wie gravierend die Auswirkungen sind, wenn wir unseren Kindern die Taten Gottes nicht verkündigen. Denn auch wir Christen sind von Gott beauftragt worden, zu kämpfen. Und zwar für sein Reich. Wir sind nicht berufen worden, ein Land einzunehmen mit Schwertern. Wir sind berufen worden, die Welt einzunehmen mit dem Evangelium. Und Gott hat uns die Waffen dieses Kampfes gegeben, nämlich sein Wort, das Gebet, sein Geist. Wenn wir aber Gott nicht kennen und seine großen Taten, dann werden wir den Feinden den Rücken zuwenden. Wir werden nicht kämpfen für sein Reich. Wir werden nicht kämpfen für sein Evangelium. Gott hat auch mit uns einen Bund geschlossen. Einen besseren Bund wie der Bund des Alten Testaments. Ein Bund in dem Blut von Jesus Christus, der nicht an Bedingungen geknüpft ist. Dennoch, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir seine Taten vergessen, dann werden wir in diesem Bund nicht sein können. Und so ist es absolut notwendig und lehrreich für uns an dieser Stelle, Gottes Taten der nachfolgenden Generation zu verkündigen, so wie wir es vor zwei Wochen gelernt haben. Nachdem Asaf diese Sünde des Volkes beschrieben hat, dass sie Gott vergessen haben, geht er zu Gott über und zeigt die Taten Gottes auf, die das Volk vergessen hat. Und das sind unfassbare Taten. Und wenn wir sie gleich betrachten werden, dann wird sich die Frage stellen, wie kann man solche Taten überhaupt vergessen? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Gott rettet sein Volk durch große Wunder. Die Verse 12 bis 16. Asaf geht hier, denke ich, insgesamt auf 4 phänomenale Wunderwerke Gottes ein mit seinem Volk. In Vers 12 spricht Asaf von den Wundern im Land Ägypten auf dem Feld Zoans. Ich denke, hier bezieht sich Asaf ganz konkret auf die Wunder, die Gott in Ägypten durch seinen Knecht Mose gewirkt hat, aber auch im Speziellen auf die 10 Plagen, die Gott über Ägypten sandte, um die Götter Ägyptens zu demütigen und dem Pharao und dem ägyptischen Volk zu zeigen, dass er der lebendige Gott ist. Diese Wunder hat Israel mit eigenen Augen gesehen. Und Vers 13 beschreibt Asaf dann das Wunder, wie Gott das Meer spaltete und Israel hindurchgehen ließ und ließ die Wasser stehen wie einen Damm. Hier ist unmissverständlich das Wunder gemeint, wo Gott das Rote Meer teilte, um sein Volk zu retten. Wir lesen in 2. Mose 14, Vers 21, und Mose streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind weg die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser wurden gespalten. Geschwister, wenn wir diese Geschichte unseren Kindern erzählen, dann müssen wir zugeben, klingt es für uns auch manchmal wie eine Geschichte, wie ein Märchen, oder? Aber wir müssen verstehen, das ist Realität gewesen. Hier wurde ein Meer gespalten. Gott sandte einen Wind und der Wind war so stark, dass das Meer gespalten wurde und die Seiten links und rechts wie eine Mauer emporragten, sodass das Volk trockenen Fußes hindurchgehen konnte. Das war ein Wunder. In Vers 14 nennt Asaf uns dann das dritte Wunder und er leitete sie am Tag mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem Licht eines Feuers. Na, Israel wurde nun gerettet aus Ägypten heraus und nun wohin geht's? Und Gott leitete sie wie ein Hirte. Er führte sie, indem er eine Wolke sandte bei Tag. Und nachts, wo Raubtiere und Räuber und Verbrecher kommen könnten, sandte er ein helles Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben und sein Volk zu schützen und auch bei Nacht zu leiten. Das war ein Phänomen. Gott zeigte seinem Volk seine Gegenwart bei Tag und bei Nacht auf wundersame Weise. Und in den Versen 15 bis 16 haben wir dann das vierte Wunder. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich wie aus Tiefen. Und er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Dies ist ein wunderbarer Gegensatz zu dem, was wir in Vers 13 gelesen haben. Dort spaltete Gott Wasser, um sein Volk zu retten. Hier nun spaltete Gott einen Felsen, leblose Materie, um lebendiges Wasser hindurchfließen zu lassen, um sein Volk am Leben zu erhalten. Ja, das war ein Wunder. Und Paulus erklärt uns im Neuen Testament, dass dies ein Bild auf Christus ist. Er sagt nämlich über die Israeliten in der Wüste, dass sie alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus, 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels begleitete sie. Ist uns das schon aufgefallen? Es war Christus, der ihnen lebendiges Wasser gab. Und so wie Mose den Felsen schlug, damit das Wasser hinauskam, so schlug Gott seinen Sohn am Kreuz und dort floss Blut für uns zum Leben. Und so wirkte Gott diese Wunder in Israel und er zeigt ihnen seine Macht, er zeigt ihnen seine Rettung, er zeigt ihnen seine Liebe, er zeigt ihnen seine Gnade. Und Israel vergaß diese Wunder. Israel vergaß diese Wunder. Hier lernen wir von Israel, wie vergesslich der Mensch ist, wie vergesslich du und wie vergesslich ich bin. Wir sind nicht besser als Israel, denn auch wir neigen dazu, die Wunder Gottes zu vergessen. Wir neigen dazu, diese Wunder Gottes aus dem Alten Testament zu vergessen. Aber, liebe Geschwister, machen wir uns nichts vor, wir neigen sogar dazu, das größte Wunder zu vergessen, das Gott jemals vollbracht hat, nämlich seinen einzigen Sohn am Kreuz für Sünder sterben zu lassen. Und eben weil wir vergesslich sind, hat Gott in seiner Gnade, seiner Gemeinde, das heilige Abendmahl gegeben. Damit wir nicht vergessen, was Christus für uns getan hat. Damit wir Sonntag für Sonntag oder wie oft wir das Abendmahl auch feiern, uns daran erinnern, was Gott für uns am Kreuz vollbracht hat. Dass wir nicht vergessen die Wundertaten Gottes. Dass wir nicht vergessen, wie dieser Felsen geschlagen wurde. Dass wir nicht vergessen, wie Gott das Meer spaltete und uns aus der Sklaverei der Sünde befreite. Dass wir nicht vergessen, sondern immer wieder neu daran erinnert werden. Und weil wir Menschen so vergesslich sind, schrieb Petrus seinen Lesern folgende Worte. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. 2. Petrus 1, Vers 12. Er sagt, obwohl ihr das Evangelium wisst und obwohl ihr feststeht in diesen Dingen, will ich euch kontinuierlich daran erinnern. Wieso? Weil wenn ich es nicht tue, kann es sein, dass ihr sie vergesst und nicht mehr feststeht. Wir müssen daran erinnert werden, Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch, bis wir sterben, weil wir vergesslich sind. Und das Erschreckende bei Israel war, dass sie diese Wunder nicht nur vergessen haben, sondern dass sie vergessen haben und Gott gleichzeitig noch provozierten, was uns wieder auf die Gegenseite führt, wo Asaf uns aufzeigt, wie Israel gegen Gott sündigte. Das führt uns zum dritten Punkt, das Volk hat Gott versucht. Verse 17 bis 20. Es heißt hier in Vers 17, doch sie fuhren weiter fort, obwohl Gott diese Wunder getan hat. Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren in der Wüste. Wisst ihr, ich persönlich glaube, die Sünde von Israel wäre niemals so groß gewesen, wie sie war, wären die Wunder nicht so groß gewesen, die Gott gewirkt hat. Hätte Gott seine Macht und Herrlichkeit und seine Rettung nicht in solch einer prachtvollen Weise offenbart, dann wäre dieses Versuchen und dieses Widerspenstigsein von Israel nicht so groß. Denn obwohl Gott sein Volk klar und deutlich durch seine Macht gerettet hat, rebellierte sein Volk gegen ihn, glaubte nicht an ihn und war widerspenstig gegen ihn. Und zwar in der Wüste, sagt Asaf 4, das heißt, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden, nachdem sie all das gesehen haben, was in Ägypten geschah, in der Wüste waren sie widerspenstig und versuchten Gott. Dies wird in Vers 18 deutlich, wo es heißt, und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gier. Hier sind zwei entscheidende Aspekte zu beachten. Zum einen heißt es hier, dass sie Gott in ihrem Herzen versuchten, das heißt, wenn wir gegen Gott sündigen, wenn wir Gott versuchen, wenn wir ihn reizen, dann beginnt dies immer in unserem Herzen. Es beginnt immer im Herzen des Menschen. Und das Zweite, was hier zu beachten ist, dass sie Speise forderten für ihre Gier. Verstehen wir? Sie forderten nicht Speise für ihren Hunger, sondern sie forderten Speise für ihre Gier. Was bedeutet, sie waren satt, sie hatten alles, was sie brauchten, aber sie versuchten Gott in der Weise, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr, als das du uns gibst. Es wird nämlich deutlich in den Versen 19 bis 20. Und sie redeten gegen Gott. Sie sprachen, sollte Gott in der Wüste einen Tisch bereiten können? Oh, wie provokant. Sieh, den Felsen hat er geschlagen und Wasser flossen heraus und bei Bäche strömten. Wird er auch Brot geben können? Oder wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Sehen wir die Art und Weise, wie dieses Volk Gott versuchte, wie hochmütig, wie provokant, das ist die Art und Weise, wie sie Gott reizten. Und wenn wir die Geschichte lesen, ich empfehle es euch, dann sehen wir, dass das Volk nach drei Tagen, wo das Meer sich spaltete, nach drei Tagen murrten sie gegen Mose und damit automatisch gegen Gott, dass sie durstig sind. Gott gab ihnen Wasser in Elim, wo 12 Wasserquellen und 70 Palmen waren. Wunderbar. Daraufhin murrte das Volk nach 2,5 Monaten erneut. Wieso? Weil sie Hunger hatten. Und dann gab Gott ihnen Brot aus dem Himmel, nämlich das Manna. Doch auch das genügte ihnen nicht, denn sie beklagten sich darüber, dass sie in Ägypten Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch hatten. Sie waren unzufrieden mit dem Brot. Sie waren satt, aber sie waren unzufrieden mit dem Brot aus dem Himmel. Sie waren gierig nach Fleisch, sie waren gierig nach mehr. Hier lernen wir, dass unser Murren und unsere Unzufriedenheit zum einen aus unserem Herzen kommt und zum anderen sich immer gegen Gottes Gunst richtet. Ist uns dies deutlich? Gott war so gut zu seinem Volk. Gott hat sein Volk erhört. Gott ist seinem Volk entgegengekommen. Gott hat sein Volk besucht. Gott hat sein Volk erlöst. Gott hat sein Volk befreit. Gott hat seinem Volk Wasser gegeben. Gott hat seinem Volk Brot gegeben. Und sie waren nicht zufrieden mit diesem Übermaß an Güte, das Gott ihnen gab. Sehen wir, wenn du nun beginnst, unzufrieden zu sein, obwohl Gott so gut zu dir war und dich erlöst hat von all deinen Sünden. Und wenn du beginnst, unzufrieden zu sein, weil er dir keinen guten Job gegeben hat, weil er dir keinen Ehepartner gegeben hat, weil er dir keine Kinder gibt, weil er dir ein schlechtes Einkommen gibt, weil er dir keine passende Wohnung schenkt, weil er dir all das nicht gibt, was du gerne hättest, obwohl du alles hast, was du brauchst, dann ist es eine Sünde, die aus deinem Herzen kommt und gegen Gottes Güte sich richtet. Und somit versuchst du Gott. So versuchte Israel ihren Gott in der Wüste. Hier sollten wir von den Israeliten lernen, wie groß solch eine Sünde ist. Und ich denke, jeder von uns kann sich an der Nase packen und irgendeinen Bereich aufzählen, wo er unzufrieden ist. Lasst uns nicht unzufrieden sein, sondern lasst uns auf das schauen, was Gott uns gegeben hat in Christus. Und selbst wenn er mir alles nehmen würde, meine Gesundheit, und ich muss aufpassen, was ich sage, aber es ist einfach die Wahrheit, meine Gesundheit und meine Familie und mein Job und mein Haus und ich nur noch auf der Straße sitze und ich habe Christus immer noch, dann habe ich mehr, als ich verdient habe. Und dann wäre es nicht mal gerechtfertigt zu murren und zu sagen, wieso hast du all das genommen? Wir haben nichts von ihm verdient und trotzdem ist Gott so gut zu uns. Also wir sehen wiederum das Versuchen des Volkes gegenüber Gott, und dann sehen wir jetzt wieder als nächstes, wie Gott darauf reagierte, was uns zum vierten Punkt führt. Gott versorgte sein Volk in der Wüste. Verse 21 bis 29. Zunächst bekommen wir die Information, dass Gott zornig war über dieses Verhalten von Israel. Es heißt dort, darum, als der Herr es hörte, ergrimmte er und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung. Von diesem Gericht, das Gott Feuer sandte, könnt ihr lesen in 4. Mose 11, die Verse 1 bis 3. Dort lesen wir dann, dass als Gott dieses Feuer sandte, das Volk zu Mose schrie und sagte, schrei für uns zu Gott. Und als Mose für sie zu Gott schrie, da hörte Gott Mose und ließ das Feuer erlischen. Doch hier in unserem Psalm bekommen wir die tiefe Begründung, wieso Gott so zornig war und wieso Gott dieses Feuer unter seinem Volk entzündete, nämlich, weil sie Gott nicht glaubten. Habt ihr gelesen? Weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Wie bitte? Da hat Gott gerettet auf eine visuelle Weise, auf eine sichtbare Weise. Und sie glaubten seiner Rettung nicht und vertrauten seiner Rettung nicht. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott einen guten Plan mit ihnen hatte. Sie vertrauten nicht darauf, dass er sie in der Wüste versorgen wird. Sie glaubten nicht daran, dass wenn Gott sie auf so mächtige Weise errettet hat, er sie auch in der Wüste versorgen wird und in der Wüste retten wird und sie wirklich ins verheißene Land bringen wird. Darauf vertrauten sie nicht. Sie sahen nur die gegenwärtige Not, sahen ihr Bauch, wollten mehr und waren unzufrieden und glaubten nicht an Gott. Wisst ihr, das Gleiche gilt auch für uns. Wie oft zweifeln wir an Gottes Rettung? Wie oft zweifeln wir an Gottes Güte? Wie oft vertrauen wir nicht auf die Rettung Gottes? Wie oft vergessen wir diesen so wunderbaren Vers? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Römer 8, Vers 32. Genau das ist es, was bei Israel passierte. Gott hat ihnen in gewisser Weise Christus geschenkt, er hat ihnen Rettung geschenkt und sie vertrauten nicht darauf, dass er ihnen auch alles andere geben wird, was sie brauchen werden. Wie ist es bei dir und bei mir? Gott hat uns diese große Rettung geschenkt. Vertrauen wir darauf, dass er uns auch alles andere geben wird, was wir brauchen in diesem Leben? Israel zweifelte an dieser Güte und Gnade Gottes. Und trotzdem, obwohl das Verhalten Israels Gott missfiel, gab er ihnen, was sie begehrten. Ist nicht spannend? Verse 23 bis 25, da lesen wir, dass Gott Brot sandte aus dem Himmel. Doch hatte er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und Manna auf sie regnen lassen, damit sie essen und ihnen Himmelsgetreide gegeben. Der Mensch aß Brot der starken Speise, sandte er ihnen bis zur Sättigung. Wir lesen, dass das Manna kugelförmig war, dass es weiß war, so wie Koriandersamen. Und dieses Manna schmeckte wie Kuchen mit Honig, lesen wir. Und dieses Manna konnte vielseitig verwendet werden, um Brot zu backen oder auch Kuchen zu backen. 4. Mose 11, 7 bis 9 oder auch 2. Mose 16, Vers 31 nachzulesen. Und dieses Brot bekam Israel nun, und zwar umsonst. Musste nichts bezahlen, musste nicht zum Bäcker gehen und sich da irgendwelche Samen kaufen oder das Brot. Ja, Gott hat einfach die Fenster des Himmels geöffnet. Gab ihnen umsonst Manna aus dem Himmel. Gleichzeitig erklärt Asaf uns auch etwas von der Herkunft dieses Mannas. Er sagt, dass es Himmelsgetreide ist und Brot der Starken. Ich weiß nicht, ob man im Himmel säen wird und dann ernten wird oder sowas. Und Brot der Starken bedeutet, es war Brot für Engel oder Brot von Engeln. Es ist fraglich, ich weiß es nicht, die Bibel schweigt darüber, ob Engel überhaupt essen werden, deswegen oder essen im Allgemeinen. Deswegen kommentiert Spurgeon diese Stelle folgendermaßen: Engelsbrot heißt das Manna deshalb wohl, weil es sozusagen durch den Dienst der Engel dargebracht wurde oder weil es als aus dem Himmel kommend der Engel würdig gewesen wäre. Was auch immer damit gesagt sein soll, ob es Brot war, das die Engel zu sich nehmen oder ob es Brot war, das die Engel gebracht haben, spielt keine große Rolle. Fakt ist, dass Gott den Himmel in Bewegung gebracht hat, um sein Volk unten zu speisen, und sie sahen, wie das Manna von oben herabkam. Alle guten Dinge kommen von oben, von dem Vater der Lichter, bei dem kein Wechsel, noch ein Wechsel von Schatten oder Licht da ist. Sie wussten und erkannten, Gott versorgte sie ganz direkt von ihm persönlich. Und sie aßen bis zur Sättigung, sagt Asaf. Das heißt, sie waren nicht hungrig. Sie hatten genug. Doch genügte das den Israeliten nicht, wie wir gesehen haben. Sie waren gierig nach Fleisch und auch das gab Gott ihnen. Verse 26 bis 29. Er führte den Ostwind herbei am Himmel und durch seine Stärke trieb er den Südwind herbei und er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub. Und geflügelte Vögel wie Sand der Meere und ließ es fallen in ihre Lager rings um ihre Wohnungen. Und sie aßen und sättigten sich sehr und was sie begehrten, führte er ihnen zu. Von diesem wundersamen Ereignis könnt ihr nachlesen in 4. Mose 11, 30 bis 35. Sehen wir den unergründlichen Reichtum und den Überfluss, den Gott seinem Volk in der Wüste gab. Er war wirklich ein guter Hirte, der seine Schafe zu grünen Auen führte, der sie zu stillen Wassern brachte, der für ihr leibliches Wohl gesorgt hat, der sie geschützt hat, der sie versorgt hat, der sie bewahrt hat. Wisst ihr, als Christen des Neuen Testaments lernen wir aus dieser Geschichte, dass Gott uns nicht nur Himmelsgetreide sandte, sondern dass er uns das Brot des Lebens sandte aus dem Himmel. Jesus Christus selbst sagt zu seinen jüdischen Zuhörern Folgendes. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Johannes 6, 32 und 33. Und in Vers 51 sagt Jesus dann direkt: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot ist, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Gott sandte in der Wüste Brot vom Himmel, damit sein Volk nicht physisch stirbt. Als er seinen Sohn sandte, sandte er das Brot, das vom Himmel kam, damit wir geistlich Leben haben, und zwar in Ewigkeit. Wenn wir dieses Brot von Gott empfangen, brauchen wir nicht mehr. Und verstehen wir, unsere Sünde ist größer als die Sünde Israels, wenn wir unzufrieden sind mit dem Brot, das Gott uns gegeben hat. Das war einfach nur Brot, das sie backen konnten und essen konnten. Und sie waren unzufrieden und Gott strafte sie heftig. Gott sandte seinen Sohn, das wahre Brot. Und wenn wir nicht zufrieden sind mit diesem Brot, dann haben wir erstens nicht verstanden, wer Christus ist. Zweitens wird Gott uns groß dafür strafen. Aber wenn wir erkannt haben, dass Jesus alles ist, dann werden wir von diesem Brot essen und dann werden wir gesättigt werden und dann werden wir jubeln und jauchzen und uns damit zufrieden geben und nicht nach mehr begehren. Dann wollen wir nicht dieses Fleisch der Welt, das vergeht. Dann haben wir das Brot des Lebens, das für immer bleibt. Dann haben wir wieder gesehen, wie Gott reagierte auf das Murren des Volkes. Er handelte nach ihrem Begehr und nun sehen wir dann, in einem fünften Punkt, wie das Volk wiederum reagierte. Das Volk hat nicht an Gott geglaubt. Das ist der fünfte Punkt. Das Volk hat nicht an Gott geglaubt, die Verse 30 bis 35. Wisst ihr, weil das Volk Israel Gott nicht ehrte, als er ihnen sogar Fleisch sandte, weil sie ihm dafür keinen Dank darbrachten, da strafte Gott sie noch, währenddem sie gegessen haben. Das heißt hier in Vers 30 und 31, noch hatten sie sich nicht abgewandt von ihrer Gier, noch war ihre Speise in ihrem Mund, da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf und er wirkte unter ihren Kräftigen und die Jünglinge Israels streckte er nieder. Auch nachzulesen, 4. Mose 11, 33 bis 35. Also der Grund, wieso Gott sein Volk in dieser Weise strafte, bestand darin, dass sie immer noch nicht glaubten und ihm immer noch nicht sein Vertrauen schenkten. Es heißt weiter, bei all dem sündigten sie wieder und glaubten nicht durch seine Wunderwerke. Da ließe er im Hauch hinschwinden ihre Tage und ihre Jahre in Schrecken. Wisst ihr, wenn wir diese Worte lesen, wir können nicht einfach drüber lesen. Was hier wieder passiert ist, überlegt euch das mal. Da sendet er Brot vom Himmel. Und sie essen und werden gesättigt und sie schmecken dieses Himmelsbrot. Immer noch unzufrieden. Er sendet ihnen Fleisch ohne Ende für ihre Gier. Jetzt kann ihre Gier gestillt werden. Wir haben gelesen, dass sie immer noch nicht ihre Gier gestillt haben, weil sie nicht zufrieden waren mit dem Brot. Sie haben nicht geglaubt an Gott. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott ihr Versorger ist, dass Gott sich um sie kümmert. Ich glaube, die größte Sünde Israels und die größte Sünde eines jeden einzelnen Menschen ist der Unglaube. Ist der Unglaube. Der Unglaube daran, dass Gott existiert, dass Gott sie geschaffen hat, dass Gott sie erlöst hat, dass Gott sie versorgt. Das ist die größte Sünde. Obwohl Israel seine Wunderwerke gesehen hat, glaubten sie nicht. Obwohl die Menschen in der Schöpfung Gottes Wunder sehen, glauben sie nicht. Obwohl das Werk am Kreuz geschehen ist, glaubt der Mensch nicht. Und weil der Mensch nicht glaubt, gibt Gott ihn dahin. Er gab sein Volk dann dahin am Ende. Wir lesen in Römer 1, er gibt die Menschen dahin. Wieso? Weil sie nicht glauben. Weil sie nicht glauben. Der Mensch meint, frei zu sein, ohne Gott leben zu können. Dabei ist er gefangen. Gefangen in seiner Sünde. Doch diese Strafe letztendlich und diese Züchtigung, die Gott dann seinem Volk sandte, führte letztendlich zumindest für einen kurzen Zeitabschnitt dazu, dass sie zu Gott umkehrten. Lesen wir in Vers 34 und 35. Wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm und kehrten um und suchten Gott eifrig und sie erinnerten sich daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Hier haben wir einen ganz kleinen Lichtblick. Es ist gut, dass Gott sie gezüchtigt hat. Es ist gut, dass Gott sie gestraft hat, weil sie dadurch in gewisser Weise zur Besinnung gekommen sind und verstanden haben, Moment mal, Gott ist doch unser Fels, Gott ist doch unser Erlöser, er hat uns doch befreit aus Ägypten, lasst uns umkehren zu ihm. Und so sind die Züchtigungen Gottes auch für uns oft gut und notwendig und hilfreich, zur Besinnung zu kommen und wieder zu verstehen, Moment mal, ich bin nur ein Geschöpf und er ist Gott und er meint es gut mit mir. Somit konnten wir aus diesen Versen einiges Lehrreiches über die Widerspenstigkeit Israels lernen. Und zusammenfassend möchte ich diese Punkte nochmal nennen, die wir von ihnen lernen. Erstens, vergiss Gott und seine Güte und seine Wunder niemals. Vergiss nicht, was Gott getan hat. ganz konkret mit seinem Volk, aber auch individuell mit dir persönlich. Vergiss niemals, dass Gott seinen Sohn für dich persönlich hingegeben hat. Zweitens, erinnere dich an sein Werk, in besonderer Weise durch die Teilnahme am Abendmahl. Geschwister, ich will nicht fernbleiben vom Abendmahl. Es sei denn, ich liege krank im Bett. Ich will daran erinnert werden, was Christus für mich getan hat. Und ich will diesen Zuspruch hören, sein Leib gegeben für dich, sein Blut gegeben für dich. Wir sagen das nicht einfach nur als Floskel, wenn wir es austeilen. Wir sagen es, weil es etwas Persönliches mit dir zu tun hat, damit du nicht vergisst und erinnert wirst, was er für dich getan hat. Drittens, versuche Gott nicht durch deine Undankbarkeit. Lass uns heute Buße tun für unsere Undankbarkeit. Lass uns ihn nicht versuchen, sondern erkennen, wie viel Gutes er uns tut und dafür dankbar sein. Viertens, sei nicht ungläubig und widerspenstig gegen Gott. Und fünftens, lass die Züchtigungen Gottes in dir Vertrauen und Glauben an Gott bewirken. Wenn Gott dich züchtigt, dann tut er dies immer wieder aufs Neue, um deine Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen, und zwar vollständig, damit dein Glaube dadurch wächst und du ihm die Ehre gibst. Amen.